Wir wollen uns heute nochmal etwas mit messianischer Prophetie beschäftigen, und zwar mit zwei Bibelstellen. Die eine ist Daniel 9, die andere Maleachi 3. Und dann mit dem Thema erstmal abschließen. Daniel 9 ist eine etwas längere Prophetie. Im Buch Daniel haben wir einige ganz konkrete Prophetien auch. Auch Prophetien über verschiedene politische Begebenheiten, Intrigen und so weiter zwischen Ägypten und Syrien, die entstanden sind, nachdem das griechische Reich niedergegangen war. Da entstanden diese Konflikte, und da wird das sehr ausführlich beschrieben. So ausführlich, dass wiederum bibelkritische Autoren gesagt haben, das Buch Daniel ist viel später geschrieben worden. Wobei wir im Buch Daniel überhaupt keinen Anhaltspunkt dafür haben, dass es später geschrieben worden ist. Also die ganze Begebenheit, das ganze Umfeld entspricht genau dem, wie es nämlich damals auch war, nämlich als das babylonische Reich sich im Höhepunkt befand. Und Daniel sagt eben schon die nächsten Weltreiche voraus, sagt den Niedergang des babylonischen Reiches voraus und sagt viele Details dann über die darauf folgenden Weltreiche, kündigt er an. Jetzt hier in Daniel 9, da betet er, und zwar er betet für sein Volk, er schließt sich selbst mit ein. Daniel hat natürlich die Propheten gekannt und er kannte auch den Propheten Jeremia. Und hier in Daniel 9, Vers 2, da lesen wir: Im ersten Jahr seiner Regierung achtete ich, Daniel, in den Schriften auf die Zahl der Jahre, von der das Wort des Herrn an den Propheten Jeremia ergangen war, dass die Verwüstung Jerusalems in 70 Jahren vollendet sein sollte. Also Daniel war jemand, der die Schriften studierte, und Jeremia hat tatsächlich vorausgesagt, dass Babylon, dass Israel, dass Jerusalem 70 Jahre in die Gefangenschaft gehen wird und dann wird die Gefangenschaft vollendet sein. Auf diese Verheißung hat Daniel geachtet und sich darauf berufen, um jetzt dieses Gebet zu beten. Denn er wusste, er konnte rechnen und er wusste, diese Zeit ist jetzt fast vorbei. Ja, es fehlen noch wenige Jahre, dann ist es erfüllt, dann sind die 70 Jahre rum und dann muss Gott praktisch handeln und das erfüllen, was er vorausgesagt hat, das Volk wieder zurückbringen ins Land nach Jerusalem und Juda natürlich. Also wendet er sein Angesicht zu Gott in Vers 3, und ich wandte mein Angesicht zu Gott, dem Herrn, um ihn zu suchen, mit Gebet und Flehen, mit Fasten, im Sacktuch und in der Asche. Ja, also er demütigt sich vor Gott. Ihm ist auch bewusst, dass die Voraussetzung natürlich, dass Gott jetzt auch eingreift, ist, dass das Volk sich demütigt und dass es zum Herrn fleht. Und so tut er genau das. Ja. Daniel, der ja selbst rechtschaffen war, der vorbildlich war in allen Dingen, schließt sich mit ein. In Vers 5 heißt es: Wir haben gesündigt und haben Unrecht getan und gesetzlos gehandelt. Wir haben uns aufgelehnt und sind von deinen Geboten und deinen Rechtsordnungen abgewichen. Wir haben auch nicht auf deine Knechte, die Propheten, gehört, die in deinem Namen zu unseren Königen, unseren Fürsten und unseren Vätern und zu dem ganzen Volk des Landes geredet haben. Also Daniel bekennt die Schuld seines Volkes und schließt sich mit ein. Er sagt wir, er sagt nicht dein Volk, ja, sondern er sagt wir haben gesündigt und demütigt sich so unter die mächtige Hand Gottes. Und ihm ist bewusst, dass all das gekommen ist als Folge des Ungehorsams des Volkes Israel. Und in Vers 15 sagt er dann: Nun aber, Herr, unser Gott, der du dein Volk mit starker Hand aus dem Land Ägypten herausgeführt hast und dir einen Namen gemacht hast bis zum heutigen Tag, wir haben gesündigt, wir haben gottlos gehandelt O Herr, lass doch um all deiner Gerechtigkeit willen deinen Zorn und deinen Grimm sich abwenden von deiner Stadt Jerusalem, von deinem heiligen Berg. Denn wegen unserer Sünden und der Missetaten unserer Väter ist Jerusalem und dein Volk allen seinen Nachbarn zum Gespött geworden. So höre nun unser Gott auf das Gebet deines Knechtes und auf sein Flehen und lass dein Angesicht leuchten über dein verwüstetes Heiligtum um des Herrn willen. Neige dein Ohr, mein Gott, und höre, tu deine Augen auf und sieh unsere Verwüstung und die Stadt, die nach deinem Namen genannt ist. Denn nicht um unserer eigenen Gerechtigkeit willen bringen wir unsere Bitten vor dich, sondern um deiner großen Barmherzigkeit willen. Herr, höre, Herr, vergib, Herr, achte darauf und handle und zögere nicht, um deiner selbst willen, mein Gott, denn nach deinem Namen ist deine Stadt und dein Volk genannt. Also wir sehen, wie Daniel hier vorbildlich betet, wie er fleht, wie es ihm auch wirklich um die Ehre Gottes geht, denn seine Stadt, ja, wo sein Name, die nach seinem Namen benannt ist, seine Stadt ist verwüstet, sein Volk ist verwüstet, ist in Gefangenschaft. Und er fleht jetzt darum, dass er aufgrund von seiner großen Barmherzigkeit eingreift. Das ist natürlich auch für uns wieder ein gutes Beispiel für ein Gebet, das sich auf die Verheißungen Gottes stützt. Er stützt sich auf diese Voraussage, in 70 Jahren wird diese Gefangenschaft vollendet sein. Und so sollen auch wir beten. So sollen wir beten, wir sollen die Verheißungen nehmen, die Dinge, die uns Gott versprochen hat im Neuen Testament, und aufgrund von diesen Verheißungen zum Herrn flehen und ihn dazu überreden, wirklich dazu überreden zu handeln. Nicht weil wir ihn etwa überreden könnten, nein, sondern weil er es versprochen hat, weil er es verheißen hat. Und wenn wir eine Verheißung haben, dann dürfen wir uns auf diese Verheißung stützen. Und so dürfen wir und sollen wir beten für die Menschen, mit denen wir zu tun haben, für die Menschen, denen wir begegnen, für unsere Familienangehörigen, für all diejenigen, die fern von Gott sind, sollen wir und dürfen wir flehen, dass sie umkehren. Denn hier haben wir auch Verheißungen Gottes, dass der Herr Jesus gekommen ist, um das Verlorene zu suchen, um die Sünder selig zu machen, um die Gottlosen zu retten. Ja, es heißt zum einen von der Liebe Gottes, dass er seine Liebe zur Welt hat, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Und auf der anderen Seite, dass er nicht will, dass jemand verloren geht. Und aufgrund von all diesen Dingen dürfen und sollen wir flehen um die Seelen und darum ringen, dass sie gerettet werden. Und nicht verzagt werden, nicht mutlos werden, sondern mutig beten und freimütig zum Stuhl der Gnade herantreten. Auch bei Daniel war es so, das Gebet wurde erhört und auf eine Art und Weise, wie er es vielleicht gar nicht erwartet hat. In Vers 20 lesen wir, dass Daniel unterbrochen wird in seinem Gebet. Da ist es, während ich noch redete und betete und meine Sünde und die Sünde meines Volkes Israel bekannte und meine Bitte für den heiligen Berg meines Gottes vor dem Herrn, meinem Gott, brachte, ja, während ich noch redete und betete, rührte mich der Mann Gabriel an, den ich anfangs im Gesicht gesehen hatte, als ich völlig erschöpft war um die Zeit des Abendopfers. Und er unterwies mich und redete mit mir und sprach, Daniel, jetzt bin ich ausgegangen, um dich Verständnis zu lehren. Also wir sehen, Gabriel kommt, der Engel Gabriel, und er sagt, ich bin ausgegangen, um dich Verständnis zu lehren. Als du anfingst zu beten, erging ein Wort, und ich bin gekommen, es dir zu verkünden, denn du bist ein vielgeliebter Mann, so achte nun auf das Wort und verstehe das Gesicht. Und jetzt kommt das Wort, das er ihm überbringt. Über dein Volk und über deine heilige Stadt sind 70 Wochen bestimmt, um der Übertretung ein Ende zu machen und die Sünden abzutun, um die Missetat zu sühnen und eine ewige Gerechtigkeit herbeizuführen, um Gesicht und Weissagung zu versiegeln und ein Allerheiligstes zu salben. So wisse und verstehe, vom Erlass des Befehls zur Wiederherstellung und zum Aufbau Jerusalems bis zu dem Gesalbten, dem Fürsten, vergehen 7 Wochen und 62 Wochen. Straßen und Gräben werden wieder gebaut, und zwar in bedrängter Zeit. Und nach den 62 Wochen wird der Gesalbte ausgerottet werden, und ihm wird nichts zuteil werden, die Stadt aber samt dem Heiligtum und wird das Volk des zukünftigen Fürsten zerstören, und sie geht unter in der überströmenden Flut, und bis ans Ende wird es Krieg geben, fest beschlossene Verwüstungen. Und er wird mit den vielen einen festen Bund schließen, eine Woche lang, und in der Mitte der Woche wird er Schlachtopfer und Speisopfer aufhören lassen, und neben dem Flügel werden Gräuel der Verwüstung aufgestellt, und zwar bis die fest beschlossene Verwüstung sich über den Verwüster ergießt. Also zunächst sagt er, über dein Volk und über die heilige Stadt sind 70 Wochen bestimmt. Wörtlich heißt es hier, sind 70 Siebener bestimmt. Hier steht im Hebräischen nicht Shavuot, was ja ganz bekannt ist, dass es Wochen heißt, ja, sondern hier steht Shavuim, was nicht Wochen heißt, sondern Siebener. Und welche Siebener sind gemeint? Ja, wenn wir ins Gesetz gehen, dann sehen wir, es gibt dort zum Beispiel das Jubeljahr. Ja, es gibt oft im Gesetz diese Einheiten von 7 Jahren. Und Daniel, der das Gesetz kannte, hat das bestimmt auch als 7 Jahre interpretiert. Und wenn wir es rechnen, das wissen wir aber nicht sicher, wenn wir es rechnen mit den 7 Jahren, dann sehen wir, wir kommen auch auf ein Ergebnis, das Sinn macht, das Sinn ergibt. Auch wenn wir die Prophetie anschauen, Daniel, die er gelesen hatte von Jeremia, da waren es 70 Jahre und er wird hier korrigiert. Ja, es sind nicht 70 Jahre, sondern es sind 7 mal 70 Jahre. Und 7 mal 70 Jahre sind 490 Jahre. Also Daniel hatte möglicherweise mit einem niedrigeren Zeitrahmen gerechnet, was natürlich das, was er erwartet hatte, das hat auch gestimmt, die Gefangenschaft wird gelöst, ja, sie werden zurückgeführt, das waren wirklich 70 Jahre. Aber bis zur Aufrichtung des messianischen Reiches vergeht noch mehr Zeit. Und es ist nicht ausgeschlossen, so wie Daniel gebetet hat, dass er auch sich gewünscht hat, dass das messianische Reich dann aufgerichtet wird nach der Gefangenschaft. Denn das war ja eine Erwartung der Propheten und der wirklich Gläubigen. Entsprechend hat es auch Jeremia und Jesaja verheißen. Aber 70 Jahre ist der Zeitrahmen, bis die Gefangenschaft gelöst wird. Aber 7 mal 70 Jahre ist der Zeitrahmen oder 7 mal 70 Jahrwochen, kann man sagen, ist der Zeitrahmen, 70 Jahrwochen ohne dann 7 mal, ist der Zeitrahmen, bis das messianische Reich aufgerichtet wird. Nun müssen wir das aber unterteilen. Ja, denn auch hier in dieser Prophetie wird es unterteilt. Es werden erstmal diese 70 Wochen genannt. Das sind 490 Jahre. Aber die werden ab Vers 25 nochmal unterteilt. Erstmal schauen wir, was wird passieren nach den 70 Wochen. Es wird der Übertretung ein Ende gemacht. Das ist das Erste. Und es werden die Sünden abgetan, die Sünden abzutun, um die Missetat zu sühnen und eine ewige Gerechtigkeit herbeizuführen. Das ist eine Anspielung natürlich auf das Erlösungswerk. Es muss die Missetat gesühnt werden. Das heißt, es muss ein Sühnopfer gebracht werden, das auch die Missetat sühnt. Und dann wird Gesicht und Weissagung versiegelt und ein Allerheiligstes gesalbt. Was heißt, dass Gesicht und Weissagung versiegelt wird? Es sind keine Gesichter und keine Weissagung mehr nötig. Ja, sie werden versiegelt. Es wird zu diesem Zeitpunkt dann alles weissagt sein, vorausgesagt sein, was nötig ist, um dann das zu tun, nämlich das Allerheiligste zu salben. Und das Allerheiligste ist natürlich eine Anspielung dann auf das Allerheiligste im tausendjährigen Reich. Das heißt hier, diese 70 Wochen beinhalten alles. Und wenn jetzt nicht mehr weiter aufgegliedert würde, dann müsste man wirklich denken, nach 490 Jahren kommt das messianische Reich. Aber in Vers 25 werden wir weiter belehrt, wird Daniel weiter belehrt, werden wir weiter belehrt, dass es so wisse und verstehe, vom Erlass des Befehls zur Wiederherstellung und zum Aufbau Jerusalems bis zu dem Gesalbten, dem Fürsten, vergehen 7 Wochen und 62 Wochen. Also, was sind 7 Wochen und 62 Wochen? Das sind 69 Wochen. Ja. Und 69 Wochen wieder in Jahre umgerechnet sind 483 Jahre. So, das heißt, nach 483 Jahren, also es sind Vers 26, nach den 62 Wochen, ja, wir müssen beachten, die 7 Wochen kommen zuerst und dann kommen noch 62 Wochen, sind 69 Wochen. Also wenn hier steht nach 62 Wochen, ist natürlich gemeint nach 69 Wochen, weil die 7 Wochen am Anfang kamen. Also nach den 62 Wochen wird der Gesalbte ausgerottet werden und ihm wird nichts zuteil werden. Wir können jetzt praktisch rechnen, denn wir fangen an beim Erlass des Befehls zur Wiederherstellung und zum Aufbau Jerusalems. Darauf werden wir jetzt nicht weiter eingehen, denn es gibt jetzt verschiedene Möglichkeiten, das zu datieren. Wenn wir diese verschiedenen Möglichkeiten nehmen, also welcher Erlass gemeint ist, kommen wir auf unterschiedliche Zeitangaben. Aber alle Zeitangaben, das müssen wir beachten, alle diese Zeitangaben, die dabei rauskommen, liegen im ersten Jahrhundert. Ja, beziehungsweise sogar noch vor dem ersten Jahrhundert. Das heißt, wir kommen auf keinen Fall, egal wie wir es drehen und wenden, ja, wir kommen auf keinen Fall auf ein Datum später als 70 nach Christus. Ja, das sage ich einfach deswegen dazu, weil natürlich manche versuchen, um das Offensichtliche herumzukommen, andere Startdaten anzusetzen, um dann auf keinen Fall auf den Tod Christi zu kommen. Ja. Die Juden sind sogar so weit gegangen, dass sie die persische Chronologie verändert haben, verkürzt haben, sodass die Zeit des persischen Reiches weniger lang ist, um auf einen Termin von 130 nach Christus zu kommen. Aber das geht wirklich nur, wenn man die Geschichte verfälscht. Und das haben sogar manche jüdische Ausleger zugegeben, dass da die Geschichte verfälscht worden ist, ja, dass das nicht haltbar ist. Ja, auf wen kommt man dann bei 130 nach Christus? Ja, 130 nach Christus war der zweite jüdische Aufstand gegen die Römer. Und das bringen sie dann mit dem Gesalbten in Verbindung, der ausgerottet wird. Das ist ein Verdrehen der Schrift. Ja. Wenn wir wirklich hier genau rechnen, und ich würde sagen, wir machen das mal separat, ja, dass wir uns mal die Rechnungen genauer anschauen. Man kommt auf das Jahr 30 nach Christus. Und das Jahr 30 nach Christus ist das Jahr, in dem Jesus gestorben ist. Ja. Es gibt zwei Termine, nämlich 30 oder 33, aber einiges, auch die jüdische Zeitrechnung, passt mit dem Jahr 30 zusammen, denn es war ja dort ein Rüsttag. Ja, das war ein ganz besonderer Sabbat, der nur ganz selten vorkommt, und dieser Sabbat war eben im Jahr 30 nach Christus. Also auch von der Seite bestätigt sich der Termin 30, das Datum 30 nach Christus für den Tod Christi. Und da sagt uns Daniel schon voraus, wird der Gesalbte ausgerottet. Und ganz nebenbei gesagt, das hat auch mal jemand von Scotland Yard, das kennt ihr vielleicht, nachgerechnet und ist genau auf den Termin gekommen, auch auf das Jahr 30. Und er hat es wirklich ganz akribisch gemacht. Also das sind ja, ist ja ein Geheimdienst, Scotland Yard von England. Und entsprechend, wie wenn er einen Fall gerade bearbeitet und versucht, etwas rauszufinden, so ist er da vorgegangen und hat das ganz genau berechnet. Und weil das hier eben so genau ist, auch den Tod Christi hier vorausgesagt, sehen wir, ja, dass die Bibel wirklich die Wahrheit ist. Und sogar wenn jemand hergeht, ja, und andere Termine ansetzt, und wir schauen uns dann mal genauer an, welche die anderen Termine sind und warum die nicht richtig sind, sogar dann muss der Messias im ersten Jahrhundert oder spätestens bis zum ersten Jahrhundert gekommen sein. Ja, es kann gar nicht angehen, wenn wir Daniel als Gottes Wort betrachten, dass die Juden den Messias heute erwarten. Ja, dass sie sagen, er ist noch gar nicht gekommen, er wird noch kommen. Er muss schon da gewesen sein. Ja, das ist hier so exakt und so genau angegeben. Der Gesalbte wird ausgerottet werden. Dieser Begriff ausgerottet werden wird auch sehr oft im mosaischen Gesetz verwendet und bedeutet getötet werden aufgrund eines Urteils. Ja, da werden verschiedene Strafen angedroht und gesagt, wenn jemand das oder das tut, dann soll er ausgerottet werden. Ja, und das ist immer aufgrund von einer Schuld, die festgestellt wurde, und einem Urteil, das verhängt wird. Und dieser Begriff wird hier auf den Messias für den Messias verwendet. Er wird hingerichtet werden. Er wird hingerichtet werden aufgrund eines Urteils. Das heißt, es wird ein Urteil gefällt über ihn, das natürlich nicht richtig ist, weil er selbst unschuldig ist. Und aufgrund von diesem Urteil wird er dann hingerichtet und muss sterben. Und ihm wird nichts zuteil werden. Das kann man, zum einen könnte man es auf seinen Tod anwenden, dass er bei seinem Tod nichts bekommen hat. Man kann das aber auch übersetzen, und er wird nichts für sich selbst bekommen, ja, was dann bedeutet, dass er für andere stirbt. Ja, vor allem, wenn wir Jesaja 53 betrachten, da wird uns dieses ja schon vorausgesagt, dass er für andere stirbt, dann könnte Daniel sehr gut auch in die Richtung gehen. Und wir hatten hier vorher schon das Sühnopfer, das erwähnt ist, also die Sühnung, die geschehen muss. Und so haben wir hier dann die Aussage, der Messias wird aufgrund von einem Urteil hingerichtet und wird aber nichts für sich selbst bekommen, sondern er wird das für andere tun. Ja, er wird für andere sterben. Dann geht es hier weiter, die Stadt aber samt dem Heiligtum wird das Volk des zukünftigen Fürsten zerstören und sie geht unter in der überströmenden Flut und bis ans Ende wird es Krieg geben, fest beschlossene Verwüstungen. Diese Stelle hatten wir ja schon betrachtet. Das Heiligtum wird zerstört werden vom Volk des zukünftigen Fürsten. Und der zukünftige Fürst, das ist der Antichrist, das sehen wir in Vers 27. Und er wird mit den vielen einen festen Bund schließen, eine Woche lang. Und in der Mitte der Woche wird er die Schlacht- und Speisopfer aufhören lassen. Und neben dem Flügel werden Gräuel der Verwüstung aufgestellt. Also es ist der Antichrist, dieser zukünftige Fürst, der noch kommen wird. Und sein Volk, das Volk des zukünftigen Fürsten, wird Jerusalem zerstören. Nun, das ist ja schon passiert aus unserer Sicht. Aus Daniels Sicht lag das in der Zukunft, aus unserer Sicht liegt das in der Vergangenheit. Nämlich im Jahr 70 wurde Jerusalem zerstört. Und das Volk, das Jerusalem zerstört hat, das waren die Römer. Und deswegen wird der zukünftige Fürst auch ein Römer sein. So, was es jetzt bedeutet, dass er Römer ist, ist nicht eindeutig. Ja, also er muss nicht zwangsläufig in Rom geboren werden, sondern es kann sich einfach auf das Gebiet beziehen, das das damalige Römische Reich ausgemacht hat, beziehungsweise heute haben wir Die EU ist beinhaltet sehr viele der Gebiete, die damals das Römische Reich ausgemacht haben. Und somit wird der Antichrist aus der EU sein, in welcher Form auch immer. Er wird zu diesem Volk gehören. Und das ist der Ursprung dann des zukünftigen Fürsten. Später wird er natürlich seine Zentrale in Babylon haben, von der aus er dann die Welt regieren wird. Aber vom Ursprung her wird er aus der EU sein, beziehungsweise, ich sage es einfach biblischer, dann aus dem Römischen Reich. Mit der EU, mit dem Begriff muss man natürlich vorsichtig sein. Ja, vielleicht nennt die EU sich morgen um, ja, und heißt nicht mehr EU, sondern irgendwie anders. Und dann habe ich gesagt, er ist aus der EU, obwohl es die EU gar nicht mehr gibt. Ja. Aber ihr wisst, was ich meine. Es wird hier weiter gesagt, es wird bis zum Ende Krieg geben, fest beschlossene Verwüstungen. Das ist genau der Zustand Israels und Jerusalems heute. Das Land Israel befindet sich in ständigem Kriegszustand. Ja, wenn man dort hinreist, dann sieht man es, dass sie ständig bewaffnet sind, überall Soldaten sind und ständig in der Bereitschaft sind für den nächsten Angriff, für die nächste Auseinandersetzung. Und diese Atmosphäre spürt man dem Land auch ab und viele leiden auch darunter, wenn man mit Einzelnen spricht. Die Situation ist durchaus nicht eine Situation, an die man sich gewöhnt. Ja, zumindest die wenigsten gewöhnen sich daran. Momentan sieht es so aus, dass Israel da in der Obermacht ist und das ist momentan auch der Fall, aber das kann sich auch wieder ändern, denn die Zeiten der Heiden sind noch nicht vorbei. Es wird natürlich so sein, dass das Land Israel, das seit 1948 besteht, das wird auch weiter bestehen. Denn die ganzen biblischen Prophetien über die Endzeit setzen die Existenz des Landes Israels voraus. Aber das schließt nicht aus, dass immer wieder auch die Feinde bis zum gewissen Grad die Oberhand erlangen. Wir wissen, dass spätestens dann, wenn die Schlacht von Harmageddon losgeht, wie sie genannt wird, dass spätestens dann die Feinde erstmal sehr stark die Oberhand haben werden über das Volk Israel. Nämlich bis dann der Herr Jesus wiederkommt. Also er wird mit den vielen einen festen Bund schließen, eine Woche lang, also 7 Jahre. Wir haben im Neuen Testament natürlich eine weitere Argumentationslinie dafür, dass diese Woche wirklich 7 Jahre sind, denn in der Offenbarung haben wir auch gewisse Zeitangaben und wir haben dort mehrmals die Erwähnung von 42 Monaten, also die Hälfte der 7 Jahre werden immer mal wieder erwähnt und somit haben wir die Gewissheit, es handelt sich wirklich um diese 490 Jahre und die letzten 7 Jahre sind isoliert. Die sind isoliert. Das heißt, hier ist ein Sprung, ein Zeitsprung drin. Die ersten Jahre sind erfüllt, die ersten 483 Jahre, die enden ja beim Tod Christi. Ja, in dem Jahr, an dem Jesus gestorben ist, enden die 483 Jahre und jetzt fehlen bis zu den 490, fehlen ja noch 7 Jahre. Die letzte Woche ist praktisch eine extra isolierte Woche. Das ist die Woche, in dem die praktisch dadurch beginnt, dass er mit den vielen und die vielen, das sind hier die Führer des Volkes Israels, also die Mehrzahl des Volkes Israels schließen sich dem an, machen bei diesem Bund mit. Dieser Bund wird also geschlossen zwischen Antichristen und dem Land Israel für eine Woche, also für 7 Jahre. Und das ist die Dauer der Trübsalszeit. Und in der Mitte der Woche wird er Schlachtopfer und Speisopfer aufhören lassen. Und neben dem Flügel werden Gräuel der Verwüstung aufgestellt. Und zwar bis die fest beschlossene Vernichtung sich über den Verwüster ergießt. Also in der Mitte hört, lässt er Schlachtopfer aufhören. Und das zeigt uns ganz klar, dass der Tempel wieder gebaut werden wird. Er wird da sein und dort werden Schlachtopfer dargebracht. Das wird also geschehen. Dieser Tempel wird Gott nicht wohlgefällig sein. Gott wird nicht sagen, er bekennt sich zu diesen Opfern, er nimmt diese Opfer an. Warum nicht? Jesus hat das vollkommene Opfer gebracht und jetzt einen Tempel zu bauen und aufzustellen und dort Tieropfer darzubringen, bedeutet, dass man das Opfer des Herrn nicht wertschätzt, nicht anerkennt, beziehungsweise gar nicht daran glaubt. Und das wird natürlich so sein, die Juden, die den Tempel aufbauen werden, werden keine Judenchristen sein. Ja, sie werden nicht an das Neue Testament glauben, sondern nur an das Alte und an ihre Überlieferungen. Und sie haben im Sinn, das Gesetz Mose wieder aufzurichten und den ganzen Opferdienst des mosaischen Gesetzes wieder aufzurichten. Das ist ja das, worunter die Juden auch heute leiden, dass sie eigentlich keinen Ort haben, an dem sie Opfer darbringen können. Ja. Manche tun es, sie schlachten verschiedene Tiere eben zu Hause, aber im eigentlichen Sinne haben sie keinen Ort, kein Heiligtum, wo diese Opfer dargebracht werden können. Er wird diesen Bund brechen, der Antichrist, er wird diese Speisopfer aufhören lassen und neben dem Flügel werden Gräuel der Verwüstung aufgestellt. Und im Neuen Testament der Offenbarung lesen wir, dass er auch mit Bildnissen arbeitet, dass ein Bildnis des Tieres gemacht wird, ein Bildnis, das man überall sehen kann. In diesem Sinne wird auch im Tempel ein Gräuel aufgestellt, das kann auch ein Bildnis sein, etwas, das den Tempel dann verunreinigt, das ein Gräuel ist, ein Götzenbild. Und das wird so lange dort aufgestellt, bis die festbeschlossene Vernichtung sich über den Verwüster ergießt. Also bis zu dieser Übergangszeit, in die Übergangszeit hinein noch, lesen wir am Ende von Daniel, bis dann der Verwüster selber vernichtet wird. Ja, wir lesen in der Offenbarung, er wird dann in den Feuersee geworfen werden. Also so viel dazu, jetzt den Wert natürlich für das erste Kommen, das haben wir hier an dieser Stelle in der Bezugnahme auf den Gesalbten. Der Gesalbte ist der Messias, Hamashiach im Hebräischen, der ausgerottet wird, also der sterben wird, aufgrund von einem Urteil. Im Neuen Testament lesen wir ausführlich davon, wie der Jesus hingerichtet worden ist und wie aufgrund von einem unrechtmäßigen Urteil dann umgebracht wurde. Jetzt schauen wir noch die letzte Stelle an, und zwar in Malachi. Vers 1. Da heißt es, siehe, ich sende meinen Boten, der vor mir her den Weg bereiten soll. Und plötzlich wird zu seinem Tempel kommen der Herr, den ihr sucht, und der Bote des Bundes, den ihr begehrt. Siehe, er kommt, spricht der Herr der Herrscharen. Also wir haben hier wieder die Erwähnung des Vorläufers, der Bote, der den Weg bereiten soll vor dem Herrn. Er wird zuerst kommen und dann wird der Herr plötzlich zu seinem Tempel kommen. Das ist hier eine weitere Ankündigung des Vorläufers, die sich dann erfüllt hat in dem Kommen, in der Ankunft von Johannes, dem Täufer. Er hat diese Prophetie erfüllt. Er ist auf der einen Seite die Stimme eines Rufenden in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn, und auf der anderen Seite hier wird er nochmal erwähnt als der Bote, der vor dem Herrn hergeht. Auch da wird deutlich, dass der Messias, wenn er kommen wird zu seinem Tempel, er wird plötzlich kommen, unerwartet kommen. wird er in seinem Tempel sein und es zeigt uns, dass es der Herr selbst ist. Ja, denn hier spricht ja der Herr und Johannes bereitet den Weg des Herrn und dann kommt der Herr selbst. Also der Herr selbst, der Messias, ist Gott. Auch das wird hier ganz deutlich. Und das ist praktisch die letzte Stimme, kann man sagen, die letzte Prophetie, bevor dann die Zeit des Neuen Testamentes beginnt. Malachi war diese letzte Verheißung, in dem der Bote angekündigt wird und der Herr selbst angekündigt wird, nachdem der Bote gekommen ist. Und jetzt schweigt Gott für ein paar Jahrhunderte, schweigt er und gibt keine Prophetien mehr. Wir haben zwar noch eine bewegte Zeit in den nächsten Jahrhunderten nach Malachi. Ja, wir wissen, dass die Makkabäer-Bücher geschrieben worden sind in diesen Zeiten. Die Makkabäer waren solche, die sich auf den Herrn zurückbesonnen haben, die gekämpft haben für den Herrn. Und diese Bücher, die dann geschrieben worden sind, erst und zweite Makkabäer-Buch, sind aber nicht inspiriert gewesen. Sie sind geschichtlich wertvoll, dass wir einfach wissen, was passiert in dieser Zeit. Aber es gibt dort auch zweifelhafte Stellen in den Makkabäer-Büchern, wodurch wir wieder sehen, es ist ganz korrekt, welche Bücher wirklich in unserer Bibel sind. Da hat Gott drüber gewacht, dass solche Bücher nicht mit reinkommen. Aber er hat natürlich dafür gesorgt, dass wir diese geschichtliche Information haben. In dieser Zeit, auch wenn es solche gab, die sich mal Propheten genannt haben, sie waren keine anerkannten Propheten. Es gab auch andere apokalyptische Schriften, die waren auch nicht anerkannt und haben sich nicht erfüllt, sondern Gott schweigt jetzt für ein paar Jahrhunderte, bis dann wirklich Johannes kommt und die Menschen zur Buße und zur Umkehr aufruft. Dann beginnt eine ganz neue Zeit, ein ganz neuer Abschnitt, nämlich die Zeiten, in der Jesus dann wirklich kommt in diese Welt als Messias, in dem die Zeiten, in der der Erlöser kommt, um dieses große Werk zu vollbringen, an das wir glauben dürfen und durch das wir gerettet worden sind und durch das wir all die Zuversicht bekommen haben, die wir haben und zu Dienern des lebendigen Gottes geworden sind. Und damit möchte ich für heute schließen. Nächstes Mal machen wir dann weiter mit dem ersten Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 12, wo es dann um das Evangelium geht und um die Engel, die neugierig sind.